Die meisten von euch wissen, dass ich so in einer Übergangsphase bin. Das Alte ist nicht mehr und das Neue ist noch nicht. Genau. Und ich verarbeite Früheres und ich bewege Zukunftsfragen. Und ich frage mich, gelingt die Verarbeitung? Klären sich die Zukunftsfragen? Ja, grundsätzlich glaube ich es, ja. Aber ich sehe es eben noch nicht. Und ich bin ab und zu versucht zu zweifeln oder die Hoffnung auch ein bisschen aufzugeben, dass der Prozess vorwärts geht. Und vielleicht war es gerade diese Übergangsphase, die vor etwa 2-3 Wochen diesen Wunsch in mir geweckt hat, Kapitel 11 aus dem Hebräerbrief zu lesen. Diese Aufzählung von Frauen und Männern, die einen starken Glauben hatten. Und vielleicht darum haben mich diese Personen aus dem Alten Testament dann auch so fasziniert, als ich es gelesen habe und eine Sehnsucht geweckt, selber so einen starken Glauben zu haben. In meinen Umständen, mit so einem ähnlichen Glauben unterwegs zu sein. Und ich bin vor allem an 2-3 Personen hängen geblieben, die ziemlich zu Beginn in diesem Kapitel erwähnt werden und möchte sie in Kürze mit euch genauer anschauen. Zuerst aber ein Vers über Jesus selbst. Da heißt es, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Also Jesus ist in allem wie wir versucht worden, aber er hat nicht gesündigt. Er hat der Versuchung nie nachgegeben. Und wenn ich gesagt habe, dass ich in meinem Verarbeiten und im Bewegen der Zukunftsfragen versucht werde, dann weiß ich, Jesus ist genau darin auch versucht worden. Aber er hat überwunden. Er hat immer durchwegs ohne Unterbruch im Glauben gelebt. Und das ist ein guter Grund, uns heute mit Jesus, dem Glaubensvollen, auseinanderzusetzen und unsere Nummer Jesus-Serie Staffel 2 fortzusetzen. Ich möchte euch aber jetzt zu Beginn eine Frage stellen. Ihr seht auch hier vorne, in welchem Lebensbereich hast du Mühe zu glauben, dass es gut kommt oder dass sich Gottes Verheißungen erfüllen? Also wo wirst du versucht allenfalls? Wo zweifelst du? Sei es gerade jetzt oder in den letzten Tagen oder vielleicht gibt es auch so ein Thema, das immer wieder mal kommt, wo du merkst, ah, das ist so ein umkämpftes Gebiet. Ich gebe euch höchstens eine Minute Zeit, aber dass ihr dann so ein Thema nachher durch die Predigt ein bisschen mitnehmen könnt und es für euch vielleicht praktischer wird dadurch. Habt ihr etwas? Gut. Welche Versuchung dir auch immer in den Sinn gekommen ist, eines gilt auch hier. Jesus ist auch darin versucht worden, wo du versucht wirst. Und er ist auch darin nicht zu Fall gekommen. Nun aber zu Hebräer 11. Nehmen wir zuerst Noah. Das war einer der beiden, die mich so angesprochen haben. Nur ein Vers. Vers 7 in Hebräer 11 schreibt über ihn. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Was war also zuerst? Zuerst war ein göttliches Wort, ein Reden von Gott, oder das griechische Wort heißt eine Weissagung. Also Gott machte eine Aussage über die Zukunft, was bald kommen wird, und er sagte Noah, was er tun soll. Wir können da im 1. Mose 6 mehr darüber lesen, wie das genau gelaufen ist. Und für uns ist diese Geschichte von Noah vielleicht etwas abgenützt. Wir haben sie schon so oft gehört und vielmals weitererzählt. Wir wissen, wie es ausgeht, so Schritt für Schritt. Wir haben das im Kopf. Aber ich habe mich so in der Vorbereitung überlegt, hey, für Noah war das alles neu. Das war wirklich eine, wow, was hat er da gesagt? Komm. Eine Sintflut, was ist das überhaupt? Das hat es ja noch nie gegeben. Was wird da kommen? Für ihn war das mega schwer vorstellbar. Aber jetzt Hebräer 7, also 11, Vers 7, fokussiert auf die Reaktion von Noah in diesem Moment und speziell eben auch seinen Glauben. Gott redet, aber man sieht noch nichts davon und trotzdem handelt Noah. Er baut die Arche irgendwo so in eine Ebene, oder ich stelle mir das Ding so vor, da ist kein Meer, kein See, nichts, und du beginnst einfach eine Arche, ein riesiges Schiff zu bauen. Das finde ich faszinierend. Und was das Ganze eben krasser macht, sein Glaube war keine Privatsache, wie wir es in unseren Breitengraden gerne hören oder sagen. Er konnte nicht einfach ins stille Kämmerlein gehen und sagen, ja Gott, ich gebe dir mein Ja. Nein, er musste da eben vor seiner Dorfgemeinschaft oder was auch immer, musste er einfach Hölzer beginnen zusammenzuschrauben und machen und tun. Also, die haben wahrscheinlich gedacht, crazy Noah, was macht er da? Mit 600 Jahren beginnt er jetzt ein Schiff zu bauen. Er war 600 Jahre, heißt es. Also ich kann mir gut vorstellen, man liest zwar relativ wenig darüber, aber dass die Leute sich lustig machten über diesen crazy Noah. Aber er ging dann auch mit der Familie und den Tieren in die Arche, bevor es zu regnen begann. Also es war immer noch trocken und dann ging er schon mal rein. Auch das wieder irgendwie, ja dann gehen wir jetzt halt. Schon verrückt. Es war ein Glaube mit Taten. Wie also der Jakobus, der da über den Glauben ohne und mit Werke schreibt, der hätte mega Freude gehabt an diesem Noah. Aber Noah hielt Gott und sein Reden für verlässlich und er reagierte mit diesen konkreten Schritten. Er fürchtete Gott mehr als die Menschen, was sie so denken. Und sein Ruf war ihm weniger wichtig als der Gehorsam Gott gegenüber. Ja, jetzt so im Witz könnte man sagen, der Noah hat ja auch 600 Jahre Zeit gehabt, Menschenfurcht abzulegen, aber noch dann war es wahrscheinlich eine neue Stufe da mit diesem Archebau. Genau. So viel zu Noah. Eine andere Person, die in Hebräer 11 erwähnt wird, ist Abraham. Ihm sind ein paar Verse mehr gewidmet als dem Noah und auch über ihn lesen wir Erstaunliches. Sie hatten nämlich, also Abraham und Sarah, hatten von Gott die Verheißung, dass ihre Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel oder wie der Sand am Meer. Und dies trotz dem hohen Alter von Abraham und Sarah und ihrer Unfruchtbarkeit. Und tatsächlich hatten die beiden ihre Zweifel daran, und versuchten auch einmal mindestens menschlich nachzuhelfen. So zeugte dann Abraham mit der Magd Hagar einen Sohn, den Ismael. Aber, und das finde ich ermutigend, trotz der Zweifel in diesem Fall hier, schafften es die beiden in die Auflistung der Glaubenshelden. Weil sie an einem anderen Ort eben Glauben bewiesen oder eine längere Phase Glauben bewiesen. Warum eben, schauen wir etwas genauer hin, warum sind sie in diese Aufzählung hineingekommen? Verse 17 und 18 lese ich euch da mal vor. Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, und gab den einzigen Hallo? Als er schon die Verheißung empfangen hatte, von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Also nach Ismael schenkte Gott dem Abraham einen weiteren Sohn, oder auch der Sarah, nämlich Isaak. Und durch ihn sollte eben erst die Verheißung wahr werden. Das bestätigte Gott dann auch nochmals. Und verrückterweise ist das aber nicht schon sozusagen das Ende der ganzen Geschichte, sondern jetzt kommt genau das, was wir schon gelesen haben, dass Gott dem Abraham befiehlt, genau diesen Isaak zu opfern. Was soll nun das? Jetzt ist er endlich da. Die sind schon fast 100 oder 90, glaube ich, Sarah, und jetzt wieder weg mit diesem Baby oder Kind. Versetz dich mal in Abraham. Da plaudert dir Isaak so ähnlich wie die Kinder. Sie sind ein bisschen am Erzählen, am Spielen, rennen herum. Du hast sozusagen die Garantie für die Erfüllung der Verheißung vor Augen. Du hörst sie, du siehst sie, du umarmst diese Garantie des Isaak. Und dann sagt Gott, opfere diesen Jungen. Also den eigenen Sohn zu töten, ist ja sowieso irrsinnig, also wahnsinnig. Und unter diesen Umständen mit der Verheißung erst recht. Das würde ja bedeuten, du würdest eigentlich der Erfüllung dieser Verheißung selbst noch im Weg stehen oder sie verunmöglichen. Aber erstaunlicherweise kam Abraham dieser Aufforderung von Gott nach. Und er war schon drauf und dran mit dem Messer, den Isaak zu schlachten. Wir können das nicht einordnen, also ich kann das nicht einordnen. Außer irgendwie mit Gehorsam und was auch immer. Aber in diesem Moment hat Gott ihn dann doch noch davon abgehalten und interveniert und sagt, stopp, stopp, stopp. Die Bibel sagt uns im 1. Mose schon, wo die längere Geschichte da ist, dass Gott Abraham versuchte mit diesem Kinderopfer. Und Hebräer 11,17 bestätigt das. Also Gott stellt Abraham tatsächlich auf die Probe und Abraham bestand die Probe. Es heißt, durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde. Also der Hebräerstelle nimmt diese Versuchung wortwörtlich wieder auf. Gott hat da wirklich den Abraham getestet und er hat bestanden. Ein schönes Kompliment, dass er es in diese Liste, in diese Aufzählung geschafft hat. Und was sich dann Abraham beim Opfern selbst überlegt hat, das können wir interessanterweise auch nachlesen. In Vers 19 heißt es nämlich, er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Als ein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder. Also Abraham ging tatsächlich davon aus, dass Gott den Isaak wieder zum Leben erwecken könnte und so die Verheißung noch in Erfüllung gehen könnte. Und ich weiß nicht, ob der Abraham je von einer Totenauferweckung etwas gehört hat, geschweige denn miterlebt hat. Aber er traute Gott es zu, dass er den Isaak auch wieder zum Leben erwecken könnte und so die Verheißung durch ihn in Erfüllung gehen könnte. Unglaublich. Abraham war wirklich ein Mann des Glaubens, des Vertrauens. Und er erfüllte damit, so wie auch Noah, die Definition für Glauben, die wir im Hebräer 11, Vers 1 lesen. Da heißt es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Vers gibt uns also zwei Definitionen für Glauben. Erstens ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Also wir haben eine starke Erwartungshaltung, dass etwas geschehen wird. Diese Erwartungshaltung ist von Vorfreude geprägt. Wir freuen uns schon darauf, dass sich etwas eben dann später noch erfüllen wird. Das ist der eine Teil. Und der andere ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also man erwartet etwas, sieht es aber noch nicht und hält trotzdem daran fest, ohne zu zweifeln. Mich fordert das heraus, weil sich so schnell mal kleine Zweifel einschleichen. Aber es inspiriert mich auch und ermutigt mich auch, diesen Glauben zu sehen. Das ist so visionär, so ansteckend, so mitreißend. Obwohl man noch nicht sieht, handelt man so, als würde es geschehen. Ja, als würde Gott selbst dann eben etwas geschehen lassen. Aber Gott bindet uns ein und lässt uns teilhaben, indem wir mit Glauben mitmachen. Nun aber zurück zu Jesus selbst. Ich habe ja zu Beginn den Vers euch gebracht, dass Jesus in allem versucht worden ist wie wir, aber ohne Sünde. Das heißt also auch, Jesus ist im selben versucht worden wie Noah und Abraham. Aber er blieb auch diesbezüglich ohne Sünde. Weil es heißt ja, in allem versucht worden. Also alles ist meines Wissens alles, nicht weniger. Also müsste das inklusive sein. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel von Jesus an, aus dem Neuen Testament. Eines Nachmittags lässt sich Jesus auf eine riesige Menschenmenge ein, nachdem er sich eigentlich eine Auszeit gönnen wollte. Und dann ist jetzt die Zeit fortgeschritten, der Ort, wo sie sind, ist abgelegen und das veranlasst seine Jünger dazu, so Jesus anzustupsen und zu sagen, hey, die Leute sollten sich Essen kaufen gehen. Es wird dunkel und sie bekommen Hunger. Und Jesus reagiert dann, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger, die wussten eben, ja, wir haben 5 Brote, 2 Fische und 5000 Männer, Frauen dazu, Kinder dazu, könnte ein bisschen knapp werden. So, vielleicht ein so homöopathisches Abendmahl, aber nicht mehr. Wenn man es wirklich ganz gut verreißt auf kleine Stücke. Aber nein, Spaß beiseite. Das konnte ja nicht aufgehen, aber ihr sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Also Jesus sieht hier offenbar mehr als die Jünger. Oder etwas anderes. Ich habe mich dann gefragt, sieht er einfach seinen Vater, wie er so barmherzig ist, liebevoll, aber auch unbegrenzte Möglichkeiten hat? Oder hat er vielleicht vorab seinen Vater ganz konkret etwas tun gesehen? Weil es heißt ja, Jesus hat nur getan, was er den Vater hat tun sehen. Vielleicht hat da der Vater irgendwie da das Bild vermehrt, in einem Bild, im Gebet. Ich kann euch die Frage nicht beantworten, was ihr sah und warum ihr so handelte. Es steht nichts darüber, aber er handelte so. Man kann einfach vermuten, dass Jesus mehr als nur das Physische sah. Mehr als nur das fürs Auge Sichtbare. Er sah Dinge im Geist. Er sah ins Unsichtbare und vertraute diesem Unsichtbaren oder eben geistlich gesehen, ins geistlich Sichtbaren mehr als der sichtbaren Welt. Ja, dahin möchte ich auch kommen. Das ist sehr eindrücklich. Aber Jesus selbst, eben, er blieb dann nicht am Sichtbaren hängen. Es heißt bei ihm, er sah auf, dankte dem Vater, brach's und dann hat es eben das wenige Brot und die Fische hat er dann gegeben und dann hat sich's vermehrt oder dann hat's Gott vermehrt. Also er hatte den Himmel im Blick, er hatte den Vater im Blick und nicht eigentlich die Brote und die Fische, die wenigen. Aber er dankte seinem Vater bereits dann, als es noch so wenig war. Als es sich noch nicht vermehrt hat, als es vielleicht, sagen wir mal, für 1-2 Familien hätte reichen können, aber nicht wirklich nicht mehr. Dieses Sehen im Geist finden wir immer wieder im Neuen Testament. Mir kam die Geschichte in den Sinn aus Apostelgeschichte 9. Da vernimmt Hananias, dass er ausgerechnet dem Christenverfolger Saulus zu dem gehen soll und für den noch beten soll, damit er wieder sieht. Oder es gibt die Geschichte von Petrus und Cornelius, Apostelgeschichte 10, oder auch von Philippus und dem äthiopischen Kämmerer oder Finanzmann, oder wie man dem sagen will, Apostelgeschichte 8. All diese Jesus-Nachfolger haben etwas im Geist gesehen, irgendwie ein Traum oder ein Eindruck oder ein Reden Gottes, wie auch immer das genau war. Sie haben gesehen, was geschehen wird oder geschehen soll, aber es war eigentlich ja noch nicht da und sie haben dann trotzdem im Gehorsam, im Glauben gehandelt. Und es wurde so, wie es vorausgesagt war. Mir kam aber auch Petrus in den Sinn, der, als Jesus ihn eingeladen hat, aufs Wasser zu kommen, tatsächlich auf Jesus geschaut hat und seine ersten Schritte gemacht hat, aber dann, als er eben wieder nicht mehr auf Jesus schaute, sondern auf die Wellen und dann wahrscheinlich auch den Wind und den Sturm so richtig wahrnahm, dann ist er gesunken. Dann kamen die Zweifel, dann wurde sein Glaube angegriffen. Was will ich damit sagen? Und ich komme damit wieder zu Hebräer 11 zurück, auf Abraham und Noah. Es heißt eben, der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also was man eben nicht sieht. Der Glaube steht also im Zusammenhang mit Dingen, die wir nicht sehen. Und wenn wir sie ja schon sehen würden, bräuchte es ja keinen Glauben mehr. Also heißt das für uns, für unser Leben in der Nachfolge, da gibt es eine Reihenfolge. Zuerst glauben und dann sehen. Jesus sagte einmal zu Thomas, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Oder bei der Auferweckung des Lazarus, da sagte Jesus zu Martha, als noch die Steine vor dem Grab lagen, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du Gottes Herrlichkeit sehen. Also in diesen beiden Beispielen auch wieder zuerst glauben und dann sehen. Oder vielleicht auch Gott erleben, könnte man sagen. So wie Jesus, der eben für die Brote und die Fische dankte, bevor er sie austeilte, bevor der Vater sie vermehrte. Er glaubte zuerst und dann wurde Gottes Versorgung sichtbar. Ja, jetzt kann uns dieser Glaube eben vielleicht zum Nachahmen animieren. Wir denken, ja, wir möchten schon auch so unterwegs sein, wir möchten wachsen im Glauben. Jetzt möchte ich euch einfach ein paar Punkte mehr antippen. Man könnte da über jeden einzelnen Punkt sonst eine Predigt machen wahrscheinlich. Aber um vielleicht gewisse Anreize zu geben, wo ihr dran gehen könntet, wenn ihr das vertiefen möchtet. Also, wie können wir unseren Glauben stärken? Auf Jesus schauen.
Amen.
Egal, ob in Staffel 2 unserer Predigtreihe, wo wir nur Jesus anschauen, oder wenn du zu Hause bist, im Gebet, im Worship, einfach auf Jesus schauen, das macht etwas mit uns. Wir sehen die Möglichkeiten, wir sehen seine Liebe, sein Wesen, seine Größe. Und weil wir das erkennen, löst das etwas aus bei uns. Wir werden in sein Bild verwandelt. Und es heißt ja von ihm auch, er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Die Wahrheiten der Bibel präsent halten. Also wir können natürlich nicht nur auf Jesus selbst schauen, sondern generell in die Bibel und und uns von diesen Geschichten, wie wir sie heute gehört haben oder sonst sie finden, uns inspirieren lassen und sehen, hey, Gott ist immer wieder noch eine Stufe größer. Oder wie die Jesaja 49 war es, wie wir am Anfang über die Mütter und Zion und so gebetet haben, wüst und leer, wie der Gazastreifen oder so. Aber Gott kann etwas geschehen lassen, kann das erblühen lassen, kann etwas wachsen lassen. Also wenn wir Bibel lesen, uns ausstrecken, wo ist Gott am Wirken, wo kann er Dinge machen, die größer sind als Menschen möglich. Und diese Wahrheiten dann auch wie präsent halten im eigenen Leben. Nächster Punkt. Persönliche Verheißungen sich in Erinnerung rufen. Ich nehme an, viele von uns haben irgendwann ein prophetisches Wort oder einen Bibelvers oder sonst Worte, Eindrücke erhalten, von denen ihr merkt, das hat ganz speziell mit meinem Leben etwas zu tun. Da zeichnet Gott eine Perspektive, wo er hin möchte mit mir. Nehmt diese Verheißungen wieder hervor und kommt mit Jesus darüber ins Gespräch, wie er das meint, wie er dorthin gehen möchte, welche Schritte er gehen möchte mit dir. Auch das wäre ein großes Thema. Dem Heiligen Geist Raum geben, das gehört letztlich fast in jeden einzelnen Schritt hinein. Aber es heißt vom Heiligen Geist, er stärkt unseren inneren Menschen oder er hilft uns in unserer Schwachheit. Er will uns auch den Glauben stärken. Dann auch erste Schritte schon mal gehen. Meistens kennen wir nicht den ganzen Weg bis zur Erfüllung einer Verheißung. Noah musste auch mit dem ersten Holzstück beginnen, bevor die ganze Arche gebaut war. Aber er begann mal. Und so können wir so viel, wie wir vielleicht schon verstanden haben, schon mal Schritte gehen und erwarten, dass Gott noch mehr offenbaren wird unterwegs. Und ein letzter Punkt. Teilt diese Verheißungen mit anderen Leuten. Ich wage zu sagen, wir alle machen Höhen und Tiefen durch oder einfachere und schwierigere Phasen, wo wir mehr glauben oder mehr zweifeln und so. Und wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn wir uns Verheißungen aus der Bibel oder persönlich in Erinnerung rufen, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, wenn Prophetien ans Licht kommen können, die wir so für uns im Versteckten gehalten haben, dann bestätigt die Chance, dass sie Kraft bekommen. Gebt Raum und betet füreinander, segnet einander mit Glauben und mit der Ausdauer, die es auch braucht. Und nun sind wir zum Schluss als Nachahmerinnen und Nachahmer gefragt, oder ich möchte euch eine Gelegenheit bieten, auch einen Schritt zu tun im Glauben heute Morgen. Und nämlich folgenden. Ich gebe euch etwa 2 Minuten Zeit und überlegt euch, ob es einen Bereich gibt, und vielleicht ist das derselbe, der euch vorhin am Anfang bei der Versuchung in der Sünde gekommen ist, wo ihr nie habt zu glauben. Gibt es so ein Thema, wo ihr euch für den Glauben und gegen Zweifel entscheiden möchtet? Wo ihr eben merkt, da bin ich immer wieder herausgefordert, aber ja, ich habe diese Verheißung, oder die Bibel gibt mir diese Verheißung, ich will dranbleiben. Und damit ihr das nicht einfach nur so in euren Gedanken da auf dem Stuhl sitzend machen müsst, habe ich hinten auf dem Tischchen kleine Zettel vorbereitet. Es hat Stifte und es hat Klammern. Und ihr könnt nachher einfach ein Stichwort draufschreiben. Also bei mir wäre jetzt das zum Beispiel diese Verarbeitungszeit und dass die Zukunft gut kommt, dass sich das klärt, wo ich herausgefordert bin, dass ich will sagen, doch Gott, ich will da dranbleiben. Ich wie ein Zeichen auch, ich hänge meinen Zettel da an diese Schnur. Aber dass ihr jetzt kurz euch Zeit nehmt, vielleicht gibt es ein altes Thema, das immer wieder kommt, oder vielleicht möchte euch Gott ein neues geben und sage, dafür möchte ich dir Glauben geben. Und dass ihr es so festmachen könnt, ein kleiner symbolischer Schritt, doch, Jesus, ich gebe dir da mein Ja, ich will dranbleiben, ich will diese Verheißung nicht irgendwo vergraben lassen. oder von Umständen verdecken lassen. Ja, es spricht doch alles dagegen. Nein, bleib dran. Und dann will ich nachher, oder wollen wir vielleicht auch miteinander, füreinander beten, dass wir in diesen Schritten dranbleiben können und ja, diesen Verheißungen nachgehen können. Ja, Jesus, wir kommen zu dir und ihr dürft auch gerne euch ausstrecken nach Jesus. Wir kommen zu dir und wir wissen, es heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir wissen, es ist ein Spannungsfeld, wenn wir etwas erwarten und doch noch so wenig sehen oder wenn wir schon lange dran sind und immer noch wenig sehen oder mal mehr gesehen haben und es momentan danach aussieht, als würde es gar nie in Erfüllung gehen. Aber wir bringen dir jetzt diese Anliegen und ich bringe dir uns alle, die wir am Ringen sind mit diesen Anliegen und bete, dass du, Heiliger Geist, diesen Glauben stärkst in uns, diese Zuversicht auf das, was wir hoffen, dass du diese Zuversicht stärkst und unser Nichtzweifeln an dem, was wir eben noch nicht oder nicht sehen, dass du das auch stärkst, dass du uns da so wirklich einen Blick ins Unsichtbare gibst, über die Realitäten, über die sichtbaren Realitäten hinaus, dass du uns tröstest, dass du uns heilst, wo wir auch vielleicht verletzt sind, wo wir Fragen haben, dass du dem begegnest. Ich halte uns dir hin und sage, begegne dir uns und schenke Schritte in die Richtung, die uns ermutigen. Und lass uns wirklich im Glauben, im Gehorsam Schritte machen. Du weißt, wozu du uns rufst und wir wollen dem treu sein, wir wollen dem Gehorsam schenken, wir wollen dir Vertrauen schenken, weil du alleine dieses Vertrauen in diesem Ausmaß verdienst. Heiliger Geist, rede zu uns, stärke uns und nimm uns mit auf diesen Weg des Glaubens. Ich danke dir, wir wollen dich auch ehren mit Glauben. Amen. I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never fail me yet. Your promise still stands. Great is your faith.